Auch bei diesem Tagesordnungspunkt sind wir wieder bei einer Kommentierung. Und zwar handelt es sich diesmal als Grundlage um eine Stellungnahme der ESMA, also der European Securities and Markets Authority. Und zwar hat diese ein Konsultationspapier zum Thema Wesentlichkeit veröffentlicht. Maßgebend bzw. ausschlaggebend war dabei, dass die Wesentlichkeit halt ein wichtiges Konzept im Rahmen der Finanzberichterstattung ist und dass das Ziel, das damit erfolgt oder verfolgt werden soll, die richtige Darstellung entscheidungserheblicher Sachverhalte ist. Im Rahmen der ESMA bzw. im Rahmen von Diskussionen, in denen die ESMA beteiligt war, ist zutage getreten, dass es unterschiedliche Sichtweisen bezüglich der praktischen Umsetzung des Konzeptes gibt und dass diese unterschiedlichen Sichtweisen sowohl durch verschiedene Stakeholder als auch gegebenenfalls durch regionale Differenzen geprägt sind. Dementsprechend ist das grundsätzliche Ziel, das sie erstmal verfolgt, halt eine konsistente Anwendung und auch eine konsistente Auslegung des Wesentlichkeitsprinzips zu forcieren. Und hat deswegen halt dieses Konsultationspapier veröffentlicht, in dem verschiedene Einflussfaktoren und Vorgaben dargestellt sind und 12 Fragen zur Kommentierung aufgeworfen wurden. Die Kommentierungsfrist ist der 29. Februar. EFRAG hat auch ein Comment Letter dazu veröffentlicht. Dieser wäre bis zum 27. Februar zu veröffentlichen.
Darf ich da ganz kurz eine Frage stellen, Herr Zimniok, weil Sie schon kurz darauf eingegangen sind. Es wird ja in dem Papier von ESMA und bei EFRAG auch einfach wiederholt, die Behauptung, dass da apparent differing views regarding the practical application existieren. Kann uns ESMA dazu mal was sagen, wo Sie das herhaben und wo das ist und wie man das unterschiedlich sieht? Oder ist das einfach eine Behauptung, die aufgeworfen wird?
Also ich würde auf Basis des Konsultationspapiers erstmal
suggestive Frage
als zumindest nicht mit konkreten Beispielen belegte Behauptung interpretieren, die allerdings meines Erachtens nach halt auch eine relativ naheliegende Konsequenz eigentlich mit sich führt, da das Konzept der Wesentlichkeit ja immer auf Ermessensspielräumen bzw. subjektiven Beurteilungen basiert. Und dementsprechend eine einheitliche Auslegung, insbesondere weltweit und unternehmensübergreifend, wahrscheinlich das eher überraschendere Ergebnis wäre.
Ich frage mich aber, ob es wünschenswert ist, denn ich glaube, gerade Wesentlichkeit hat so viele Facetten, auch in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, ob es Anhang ist, GmV, Bilanz und so weiter und so fort. Und dass ein Regulator natürlich gerne klarere Regeln haben möchte, damit er es enforcen kann, ist mir auch klar. Andererseits frage ich mich, muss man tatsächlich ein solches Gerüst von Regeln überstülpen, damit man es besser regulieren kann, damit aber möglicherweise in Kauf nehmen, und da sehe ich die Gefahr, dass man eben halt dann doch nicht mehr die Facts and Circumstances im Einzelfall, die halt zu Judgment führen, da bin ich dabei, und die bei einem und demselben Fall auch nicht immer zur selben Meinung führen müssen, ist das die Konsequenz, weil ich würde diesen Punkt ganz gerne mal an den Anfang der Diskussion stellen, ob wir nicht grundlegend mal in Frage stellen und einfach auch erwarten von ESMA, dass sie die Behauptung mal untermauert, uns Beispiele gibt und uns sagt, wo sie diese Probleme sieht, ob sie die jetzt länderspezifisch sieht oder wie auch immer.
Ich würde sogar fast noch darüber hinausgehen, also ich würde natürlich es begrüßen, wenn ESMA das belegen würde, aber natürlich muss man dann auch immer den Sachverhalt individuell würdigen und dass es irgendwo auch Grenzüberschreitungen geben wird, die vielleicht auch von ESMA gefunden worden sind, da bin ich mir ganz sicher. Nur ob dann die Konsequenz daraus ist, eine Bright Line letztendlich einzuführen auf Line-Item-Ebene, das weiß ich nicht, ob das letztendlich die Konsequenz sein kann. Also wenn wir, es macht sicherlich Sinn, danach zu rufen. Die Frage ist nur, wenn wir Beispiele dafür bekommen, würden wir dann sagen, wir wollen, ja, dann wollen wir die Guidance haben. Ich würde fast sagen, wir können uns von mir aus etwas zeigen lassen, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dann als Konsequenz von schlechten Beispielen, die Sie garantiert haben werden bei ESMA, ob ich dann auf dieser Basis sagen möchte, ich möchte eine härtere Guidance bei Materiality haben. Ich meine, man sieht das bei EFRAG, dass Sie es im Endeffekt auch wieder ans ISW spiegeln. Und wenn wir hier, denke ich, in der Runde anfangen würden, uns mal Gedanken dazu zu machen, was ist ein sinnvoller Materialitätstest oder wie könnte ich sozusagen da Boundaries einziehen? Ich glaube, da, wenn wir da heute anfangen und in 10 Jahren gehen, sind wir nicht weitergekommen. Also das ist, denke ich, kritisch. Also ich denke, gehe auch in Ihre Richtung, nur würde ich fast noch einen Tick weitergehen. Ich weiß gar nicht, ob ich sozusagen sagen würde, wenn ihr mir gute gezeigt habt, dann bin ich bereit einzudenken. Weiß ich gar nicht, ob ich so weit gehen würde.
Ich würde wahrscheinlich noch einen Schritt weitergehen. Und würde an der Stelle sagen, dass, seien Sie, Herr Jödel, die Regulatoren die Finger von der Materiality lassen sollten. Das ist ein Konzept im Grunde genommen, was in der Rechnungslegung und in der Prüfung verankert ist. Nach meinem Dafürhalten auch nicht widersprüchlich. Es gibt also entsprechende Guidance von IFAC, die nicht im Widerspruch steht zu dem, was in IAS 1 oder im Framework zum Thema Materiality steht. Sodass ich denke, das Konzept als solches ist sehr wohl bekannt. Und das, was hier suggeriert wird, alles völlig unklar, würde ich zunächst mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Wo es sicherlich unterschiedliche Sichtweisen gibt, ist in der Anwendung des Konzeptes. Und der Grund dafür, den haben Sie ja genannt, Herr Stabatti, das ist im Wesentlichen, weil Judgment mit drin ist. Das ist nun mal so. Und meine Sorge ist, dass das, was ESMA hier versucht, ein Check-the-Boxes-Ansatz irgendwie vorzugeben, wo ich in idealer Weise irgendwo quantitative Schwellenwerte habe oder wo ich prüfen kann, ob bestimmte Phänomene vorhanden sind, die dann mich berechtigen, irgendetwas zu tun oder zu unterlassen. Und das sehe ich bei keinem Regulator gern. Das stört mich auch bei der SEC. Da kann man sagen, gut, die haben es schon, ja. Jetzt kann ESMA sagen, wir möchten es gern auch haben in Europa. Mein Trip wäre dann eher andersherum. Sie wirkt darauf ein, dass die SEC es auch los wird. Denn es gehört wirklich an eine andere Stelle. Das wäre mein Petitum.
Vielleicht noch einen Satz dazu. Wenn das so sein sollte, dass ein Regulator wirklich in klaren Bandbreiten oder von mir aus um Prozentsätzen oder wie immer Materiality vorgeben muss, dann müsste als allererstes oder vorher schon mal die ganzen IFS-Standards, die momentan erlassen werden, die müssten alle kassiert werden. Weil da ist nur Judgment drin. Wenn ich mir Konsolidierung angucke, for example, da brauche ich kein Materiality, der besteht. Also 80% von dem Standard sind Judgment. Da müsste der viel eher kassiert werden, als dass ich mir jetzt über ein Konzept, wo, also zumindest hatte ich es mal so verstanden, grundsätzlich ein Grundverständnis zumindest existiert durch die ganze Branche hinweg, da müsste ich eher den Standard kassieren, als dass ich mir jetzt Gedanken über Materiality mache.
Die Diskussion bringt mich dann eigentlich auch an die übergreifende Fragestellung, die ich da gerne in die Runde stellen wollte. Wenn ich jetzt voraussetze, dass Sie sich mit dem Konsultationspapier grundsätzlich auch beschäftigt haben, wissen Sie halt auch, worauf es abzielt, beziehungsweise wie es ausgestaltet ist. Was uns an den Punkt führt, dass wir sicherlich dazu Stellung nehmen wollen, allerdings die Art der Stellungnahme relativ vielschichtig sein kann. Vom Spektrum mit dem bloßen Hinweis, dass man die erstmal nicht für zuständig hält, bis zur dezidierten Beantwortung der 12 Fragen, weil man es für inhaltlich trotzdem eine wertvolle Diskussion hält, oder aber in gewisser Form ein abgeschichtetes Vorgehen, dass man halt sagt, man orientiert sich an dem, was die EFRAG schon kommentiert hat, weil der ganz grobe Tenor ist halt auch bei der EFRAG, dass man sagt, das IASB wäre derjenige, der dafür zuständig ist, und dementsprechend ist es von der ESMA ein löblicher Antrieb, den man halt auf alle Fälle eingesteht, wobei das Ziel aber inhaltlich sehr fraglich ist, weil halt immer die konkrete Anwendung oder auch die Interpretation unternehmensspezifisch ist und dementsprechend halt auch immer, wie soll man sagen, anfechtbar ist in der Form, dass halt unterschiedliche Meinungen jeweils auch die richtigen sein können. Und deswegen meine Frage jetzt an der Stelle nochmal, in welcher Form ist mit den konkreten 12 Fragen umzugehen? Möchte man übergreifend antworten oder möchte man ein abgeschichtetes Vorgehen wählen?
Mein Vorschlag wäre, das in Abhängigkeit von den einzelnen Fragen zu klären. Einige der Fragen halte ich für absolut suggestiv. So seid ihr doch auch mit uns der Meinung, dass, ja. Und bei anderen Dingen bin ich der Meinung, dass man, glaube ich, in aller Härte gegen bestimmte Vorschläge treten muss, die wir unterbreiten. Also diese semantische Sache mit Could und Would beispielsweise halte ich für absolut unsäglich und unterirdisch. Also da, glaube ich, sollte man dann schon drauf antworten. Ansonsten kann man sich überlegen, ob man bestimmte Fragen gar nicht beantwortet oder wie EFRAG das gemacht hat und die einfach bündelt.
Ich glaube, ich würde es auch so sehen, ich wollte nur ergänzend noch sagen, ich würde auch deswegen schon die einzelnen Fragen beantworten, weil es ja doch so ist, dieses wird auch hier wieder eine Auswertung letztendlich geben und die Auswertung wird sich an den einzelnen Fragen letztendlich entlanghangeln. Das heißt, wenn wir nur einen vernichtenden Coverletter schreiben, besteht die Gefahr, dass das Ganze durchs Raster letztendlich fällt, weil wir uns nicht sozusagen an den Fragen orientieren. Von daher würde ich es auch so sehen, dass ich natürlich einen entsprechenden Coverletter für sinnvoll erachte, aber sofern möglich auch bei den einzelnen Fragen schon Positionen dann auch abgeben würde.
Dann wäre mein Vorschlag, dass wir uns den einzelnen Fragestellungen widmen. Vorgreifend würde ich trotzdem noch mal die Frage der Beantwortung bzw. der Abstimmung, insbesondere auch im Hinblick auf die Kommentierungsfrist 24.02. sehen. Würden wir dann jetzt an der Stelle den Tenor arbeiten, den ich beispielsweise ausformuliere und dann nochmal im Umlaufverfahren zur Kommentierung stelle, oder sind andere Vorgehen gewünscht? Dann machen wir es so. Gut, die erste Frage, die aufgeworfen wird, beschäftigt sich mit der klaren und konsistenten Anwendung beziehungsweise vorausgesetzt erstmal eines klaren und konsistenten Verständnisses des Konzeptes der Wesentlichkeit. Sehen Sie das als gegeben an? Es wurde ja in gewisser Form schon erwähnt. Von daher, wie würden Sie die Frage dann gewürdigt wissen?
Ich glaube, letztendlich wurde die Antwort darauf, glaube ich, jetzt schon mehrfach gegeben, dass wir eigentlich nicht sehen, dass das wirklich ein Problem sein soll. Also, oder dass es momentan eine mehr oder weniger clearly and consistent Application des Konzepts der Materiality gibt.
Im Rahmen der Möglichkeit, die da überhaupt besteht.
Okay. Ja, ich denke, dieser Grundtenor, der müsste eben im Coverletter irgendwo schon ziemlich prägnant ausgeführt werden. Und dann ist die Frage 1 letztendlich eine Wiederholung natürlich dieses Hauptarguments.
Man könnte vielleicht überlegen, ob man, also ich gehe genau in die Richtung, man könnte vielleicht sagen, wir haben keine klaren Indikatoren dafür, dass es nicht konsistent ist. Weil sonst, wenn jemand zurückkommt und sagt, ja, zeig mir bitte, wo hast du gesehen, dass es konsistent angewendet wird, da habe ich natürlich, aber wir haben zumindest keine klaren Indikatoren dafür, dass wir hier grobe Verstöße außerhalb des, sagen wir, des Toleranzbereiches letztendlich haben.
Wobei es vielleicht schon unterschiedliche Abstufungen gibt zwischen User, Enforcer und Regulator. Also man mag manchmal den Eindruck haben, dass eine DPR Fehler aufgreift, die aus User-Sicht unwesentlich sind.
Aber ich denke, das würde doch in den Tenor dessen, was wir bisher jetzt gesagt haben, also hätte ich jetzt schon damit subsumiert, dass wir sozusagen keine Indikatoren dafür haben, dass Materiality im Endeffekt nicht im Sinne von Decision-Usefulness ausgelegt wird.
Was eben nicht heißt, dass es man nicht zu unterschiedlichen Einschätzungen. Genau. Dadurch, dass eben Judgment involved ist, gibt es unterschiedliche Einschätzungen und auch eine absolute Vergleichbarkeit wird man hier nicht herstellen können. Das kann man schon natürlich anerkennen.
Genau, also ich denke, dass wir damit mitschwingen, dass man sagt, also dass es im Sinne von Relevant Information trotzdem zu sinnvollen Ergebnissen kommt. Relevant Information und was weiß ich, was man aus dem Framework noch alles rausglauben kann.
Okay, dann kommen wir zur Frage 2. Auch die wurde ja implizit schon besprochen. Es geht darum, ob die ESMA überhaupt die Autorität ist, die sich diesbezüglich äußern sollte. Der Grundtenor ist nein, wie ich dem entnehme. Zum einen aus der Sicht, dass es sich um eine Regulierungsbehörde handelt und zum anderen auf Basis der, dass es halt nur eine europäische Zuständigkeit ist und dass halt, wenn jemand sich dazu äußert, dass in dem dann halt auch ein weltweites, wie soll man sagen, eine weltweite Befugnis unterliegen sollte. Frage 3.
Entschuldigung, ja. Weil Sie haben gesagt, das müsste eine Autorität sein, die weltweite Befugnis hat, ja?
Also wenn man eine Vergleichbarkeit anstrebt, dann halt auch kontinentübergreifend, dann wäre für mich die Konsequenz, dass das ISB als weltweites Sprachrohr sozusagen wahrscheinlich am ehesten geeignet wäre.
Oder IOSCO GAP und nicht ESMA GAP. Ja.
Für mich ist halt ein bisschen, vielleicht ist das die richtige Einschätzung, für mich ist ein bisschen die Frage, brauchen wir eigentlich, also muss das ISB oder in welchem Rahmen muss ich ISB mit dem Materiality-Konzept eigentlich auseinandersetzen? Ist es erforderlich, dass es im Framework nochmal neu angepackt wird? Oder ist es so, dass man auf der Ebene sozusagen, wenn ich Standards entwickle, dass das Board sozusagen das vor Augen haben soll und in diesem Sinne auch die Standards schreiben soll? Oder wie wäre denn, wenn wir es sozusagen ans ISB delegieren gegebenenfalls, haben wir Vorstellungen davon, was wir auf dieser Ebene erwarten würden? Oder ist es so nach dem Motto, das ist mal so nochmal der klassische Verdächtige sozusagen und deswegen geben wir es ihm? Aber wissen wir denn auch, was wir sozusagen gegebenenfalls vom ISB haben wollen? Ich persönlich, wir sind auch ein sehr gutes Unternehmen, haben natürlich keine Probleme und so, deswegen, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt vom ISB haben wollte da.
Also ich glaube, man kann die Fragen 1 und 2 in der Form gemeinsam sehen, dass es besteht ja ein Tenor, dass halt die Vergleichbarkeit oder die grundsätzliche Gleichmachung des Konzeptes der Wesentlichkeit nur begrenzt möglich ist und dass auch in der aktuellen Form halt schon eine Relevant Information jeweils sichergestellt ist. Dementsprechend ist ja neben der Frage, wer es denn überhaupt schreiben könnte, vielleicht nochmal wirklich die Frage der Notwendigkeit an der Stelle zu stellen. Und wenn man sich darüber unterhält, dass es notwendig ist, dann könnte man an den Punkt kommen, in welcher Form man sich das dann wünscht.
Ich glaube, das wäre der richtige Gang, denn wie gesagt, es gibt niedergelegte Materiality-Konzepte beim IASB und bei IFAC. Also die sind vorhanden. Wenn wir uns irgendwo darüber zanken oder wenn in irgendeiner Form die Regulatoren der Meinung sind, dass hier eine Art von Missbrauch vorliegt, dann hat das was mit der Anwendung des Konzeptes zu tun. Und es hat vielleicht auch etwas mit dem Missbrauch dieses Konzeptes zu tun, auch das will ich nicht ausschließen. Nur das ist ein ganz anderes Thema, ja, und das kann ich nicht in irgendeiner Form in Leitlinien fassen, ohne dass es im Zweifelsfall rule-based wird. Ich denke, der Grundsatz Materiality ist dann oder greift immer dann ein, wenn ein Unterlassen einer Information das Entscheidungsverhalten beeinflussen kann, ist die Leitlinie. Und genauso prüfen wir auch als Prüfer, ob das, was ein Mandant gemacht hat, nun zutreffend ist oder nicht. Und genauso beurteilen Sie, ob Sie etwas von vornherein reinnehmen in Abschluss oder nicht. Also insofern haben wir da eigentlich das gleiche Verständnis. Deswegen denke ich, das Prinzip als solches ist absolut sonnenklar. Es ist im Zweifelsfall dann eher die Anwendung. Also, wenn Prüfungsgesellschaften meinethalben in ihrem Prüfungssoftware sagen, wir versuchen das zu operationalisieren und legen jetzt irgendwelche Schwellenwerte fest. Ja, der Schwellenwert wird dann von einem User oder von meinem Regulator als zu hoch eingeschätzt. Also, das mag ein Punkt sein. Nur ich glaube, dafür ist das Forum einfach das Falsche. Da bin ich einfach felsenfest davon überzeugt. Herr Breker hat in der DPR 5+2-Runde letztes Mal so ein schönes Beispiel gebracht, wo wir das Papier hier auch diskutiert haben. Und er hat gesagt, stell dir mal vor, du musst ja beispielsweise angeben unter IFRS, wie viele deiner Schulden mit Sicherheiten unterlegt sind. Ja, stellen wir uns mal ein Unternehmen vor, hat eine Bilanzsumme von 5 Milliarden und hat gerade mal 50.000 irgendwie grundpfandrechtlich besichert. Wenn wir jetzt rein nach quantitativen Größen gehen würden, würden wir sagen, diese Angabe, du machst 50.000, ist doch völlig wurscht oder nicht. Aber die Information, dass von 5 Milliarden auf der Passivseite ganze 50.000 besichert sind, ist eine qualitative Information und die ist natürlich absolut wesentlich. Und dieses Zusammenspiel, wie wirkt Wesentlichkeit auf der qualitativen Seite zusammen mit quantitativen Schwellenwerten, ist etwas, da kann man sich durchaus Gedanken machen, aber ich wüsste nicht, wie man das jemals prinzipienorientiert greifen könnte, außer dass man sagt, wenn du das Gefühl hast, der User würde sich in irgendeiner Form getäuscht sehen, dann, ich weiß nicht, wie man das festmachen sollte.
Vielleicht auch noch ein ergänzender Aspekt. Wenn man das jetzt Richtung, nehmen wir mal an, man würde sich auf die Position stellen, wir schieben es Richtung IASB in Anführungszeichen. Was ist denn dann, wenn das IASB diesen Ball nicht aufnimmt? Sagt erstmal dann, okay, wir geben dem IASB jetzt 1-2 Jahre und wenn sie es dann nicht gemacht haben, dann müssen wir es selbst letztendlich in die Hand nehmen, weil da passiert ja nichts in Anführungszeichen. Also das ist auch nochmal ein Risiko, das wir natürlich haben, wenn wir Richtung IASB alles geben, weil dann die Leute, die es in die Richtung geschoben haben, sagen, dann habe ich eine Autorität, Verantwortlichkeit, wenn es dort nicht aufgegriffen wird letztendlich.
Richtig, und dann müsste man es also konsequenterweise doch unter dem Tenor laufen lassen, missbräuchliche Anwendung des Materiality-Grundsatzes und nicht die Anwendung des Materiality-Grundsatzes per se. Dann ist der Fokus ein anderer, oder?
Genau, also absolut.
Aber ich glaube, die ESMA sieht sich ja in der Rolle, den Enforcern auch Guidance zu geben. Also im Rahmen des Regelwerks Materiality des IASB das nochmal konkreter für Enforcer zu gestalten oder mit zu bestimmen. ist dieses Selbstverständnis nachvollziehbar? Also das ist ja gerade die Rolle, in die die ESMA reinwächst, und mir fällt es jetzt etwas schwer zu sagen, du darfst dich dazu nicht äußern und das ist alles Sache vom ISB.
Ich finde den Punkt nochmal, warum hat ESMA den Punkt gebracht? Ich glaube, das Thema würde nicht diskutiert, wenn ESMA sagen würde, ach ja, der Wesentlichkeitslevel, der wird eigentlich draußen von den Preparern, Auditor und so weiter vielleicht sogar zu penibel angewandt. Ich glaube nicht, dass ESMA das Thema gebracht hätte. Es kann ja eigentlich nur daran liegen, dass ESMA der Meinung ist, es wird zu weit ausgelegt. Und das ist, glaube ich, hier genau der Punkt mit Missbrauch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das ist, glaube ich, der Hintergrund. Kann ich mir eigentlich nur so vorstellen, dass das der Hintergrund des Papiers ist. Und ja, da ist eben halt die Frage, wie will man das dann irgendwo greifen, gerade vor dem Hintergrund auch, was Herr Barco ja schon gesagt hatte, was eigentlich im IAS 8 ja schon drin ist, steht, dass es nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Aspekte sind, die die Wesentlichkeit beeinflussen. Dass das dann im Einzelfall immer schwierig ist und dann auch noch vor dem Hintergrund, sich die Frage zu stellen, würde das denn jetzt die Investitionsentscheidung eines zukünftigen Investors beeinflussen? Also ich...
Nee, das stimmt schon, und dass wir dieser Frage dann auch, da wir, wenn wir so reagieren und sagen, wir sehen eigentlich keine Evidence, keine Notwendigkeit, dass da mehr geregelt werden müsste, damit d'accord, nur der Verweis dann zurück auf den Standard-Setter, weiß nicht, ob der nicht einfach abperlt,
ja,
als Kritik.
Ja, könnte man. Aber ich wollte noch ergänzen, Herr Flatt, weil Sie haben natürlich recht mit dem, was Sie sagen, aber man muss auch mal die Genese sich anschauen von ESMA. Letztendlich ist eine Organisation, die jetzt heftig gestafft wird. Ich meine, die sind auf der Suche nach Aufgaben. So einfach muss man das sehen. Die müssen ihr Budget rechtfertigen.
Umgekehrt natürlich auch, das kommt beim EFRAG-Paper wieder raus, ich meine, das hört man auf der umgekehrten Seite ja auch, es wird Materiality sowohl von Enforcern als auch Auditern zu eng ausgelegt. Also im Sinne von, die andere Angabe muss man machen und ist auch bei mir im Prüfprogramm drin und die fehlt jetzt. Und was ist denn da? Also das ist ja die umgekehrte Seite. Also ich unwesentliche Dinge, verwehren dann den Blick auf die wesentlichen Punkte, wobei ich dann natürlich auch von EFRAG dieses Anschreiben am Anfang ganz interessant fand, wo gesagt wird, am Ende muss der Prüfer nachweisen, dass das Thema nicht wesentlich ist. Ich würde eher umgekehrt sagen, der den Abschluss aufstellt, muss erstmal nachweisen, dass es nicht wesentlich
ist. So läuft es halt auch bei uns.
Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich habe doch... Ich glaube, die Diskussion müssen wir ja hier nicht führen. Aber also es ist sicherlich auch der andere Aspekt, der von EFRAG reinkommt, wird das vielleicht einfach, wenn man sagt, lass mal alles reinnehmen, weil sonst könnte jemand kommen und sagen, es ist wesentlich, also schreiben wir mal alles rein. Ist sicherlich auch ein Thema, also genau in die andere Richtung. Ne? Aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass da, was Guidance angeht, wenn man jeden Einzelfall ergreifen wollte, das ist einfach nicht zu regeln.
Ich denke, vielfach wirken die Dinge eben auch miteinander oder nur in Kombination. Also das eine ist Bilanzansatz, Zeile in der Bilanz, gab es da eine Verschiebung, ist da irgendwas vertauscht worden, was vielleicht nicht ganz sachgerecht war, in Zusammenwirkung mit Disclosures, passen die Disclosures denn dazu oder sieht das eher missbräuchlich aus oder passt es doch zu einem Business Model und könnte man das aufgrund dessen noch irgendwie vielleicht doch rechtfertigen, obwohl es formal eben falsch ist, aber trotzdem die Investoren würden das eben nicht negativ werten. Und das Dritte ist, habe ich eine Auswirkung in meiner G&V dadurch? Hatte ich eine bestimmte Intention, das in eine bestimmte Richtung zu lenken? Und nur wenn man alle diese Komponenten beurteilt hat, kann man dann vielleicht die Materialität des Sachverhaltes als solchen beurteilen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, Materialität im Sinne von 5%, 3% oder sonst was pro Bilanzzeile oder pro Disclosure-Angabe oder sonst irgendwas festzulegen, sondern faktisch hängt es dann wieder an der Frage, hätte das die Entscheidung eines informierten Investors in irgendeiner Form beeinflusst.
Also ich halte das Thema schon für wichtig, dass es diskutiert wird, ob jetzt über die ESMA sei dahingestellt. ich glaube, in letzter Zeit hat sich da eine Entwicklung breit gemacht, dass wir gerade nicht mehr die Informationsnützlichkeit im Blick haben, ja, sondern die Angabevorschriften werden immer umfangreicher und das mag ja auch industriespezifisch sinnvoll sein. Der eine sollte zu dem einen mehr sagen, zu dem anderen weniger. Die Prüfer haken ihre Checklisten ab und wenn ich etwas nicht angebe, aus eigenem Argument Wesentlichkeitsgründen, dann wird da trotzdem im Prüfungsbericht darüber berichtet und dann ist ein Vorstand mittlerweile sehr risikoavers und sagt, gut, das mag nicht nützlich sein und unwesentlich, aber ich will das nicht im Prüfungsbericht stehen haben, weil ich mich vielleicht auch wieder anderen Haftungsrisiken aussetze. Ja, und dieser Trend ist, glaube ich, da und also meine Position wäre auch, dass man eher aus der anderen Richtung denkend versucht, da Grenzen einzuziehen, um irgendwo eine Verhältnismäßigkeit zu wahren.
Aber ist das nicht dann das Ei des Kolumbus, indem er erstmal mitteilt, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ja eine tolle Idee von euch. Wir sind sowieso dafür, dass man im Rahmen der Disclosures das Ganze mal durchforstet und auf die Kerndinge, die wirklich wichtig sind für den Informationsnutzen der Investoren zurückkommt und sehen das eben als eine federführende Aufgabe des EASBs im Rahmen meines Disclosure-Projektes, Frameworks oder was auch immer, das aufzugreifen.
Oder das... Ich glaube, das wäre ein Aspekt dieses Themas. Es ist ja dieses, es kommen immer mehr Disclosures und gut, da der Board, zumindest der Board ist der Meinung, dass sie wohl nicht unwesentlich sind, sonst hat er sie nicht reingenommen. Dann geht es wieder um die Quantität und dann muss man die Frage stellen, wer ist dann am Ende derjenige, der sagen muss, es ist wesentlich oder nicht wesentlich. Also zumindest als Prüfer würde ich die Frage stellen, da, wenn das fehlt, warum bist du der Meinung, lieber Ersteller, dass es nicht wesentlich ist? Also ich bin nicht derjenige, der nachweisen muss, dass man wesentlich ist. Also die Frage muss dann schon von der anderen Seite beantwortet werden. Aber ich glaube, dass man das tatsächlich dann in die Richtung bringt, als ein Aspekt und sagt, dieses Thema, also Informationsfülle, die viel zu groß wird, ist eher eins Begrenzung der Nodes. Damit haben wir, glaube ich, ein Thema abgedeckt, was vielleicht ESMA vielleicht gar nicht mal so an erster Stelle interessiert, weil ich glaube, das ist von EFRAG reingebracht worden, diese Information-Overload. Das andere Thema bleibt natürlich weiter bestehen. Also ja, dann wieder die Auswirkungen, 50.000 besichert, ist das wesentlich oder ab wann ist irgendwas, was ich nicht bilanziere in der G&V wesentlich? Ja, also. Aber ich glaube allerdings, all die Punkte, die Herr Barco gebracht hat, auch vor dem Hintergrund, muss ich das bei Line-Item ansehen, und so weiter, das ist ja auch alles schon im IAS 8 enthalten. Also im IAS 8 gibt es dazu ja schon gewisse Regelungen, wo auch das beinhaltet wird, angesprochen wird. Die Frage ist, braucht man da mehr? Ich bin da erstmal zurückhaltend. Was man oft übersieht, ist allerdings in der Diskussion, die man immer wieder mit Mandanten führt, ist, dass da sehr oft nur die quantitative Brille aufgesetzt wird. Irgendwie sagt, was wollt ihr denn? Das sind 10.000 Euro. Ja, was soll das? Und dann führt man jedes Mal die Diskussion wieder und sagt, aber im IAS 8 steht nicht nur das Wort quantitativ, sondern es geht auch um qualitativ. Und das ist natürlich schwer zu greifen, das gebe ich zu. Also, aber es steht im Standard drin. Also ich muss es jetzt nicht nochmal reinschreiben. Also von daher, ich glaube, das ist eine gute Idee, dass man nochmal verweist auf die Disclosures, sind vielleicht zu viele da und überlegt euch mal, ob was dadurch nicht angreift. Das andere Thema bleibt natürlich bestehen.
Kann ich das an der Stelle jetzt insbesondere auch in Bezug auf die ESMA so interpretieren, dass man sagt, es wird kein konkreter Regelungsbedarf gesehen, jedoch gibt es Verbesserungspotenzial. Wir würden jetzt aber trotzdem gerne die Gelegenheit nutzen, die hier aufgeworfenen Fragestellungen nochmal zu kommentieren. Oder ist jetzt das Ergebnis dieser Diskussion, dass man auf die einzelnen aufgeworfenen Punkte erst dann eingeht, wenn es nochmal durch eine andere Stelle thematisiert wird. Mein Verständnis wäre gewesen, von dem, was Sie, Herr Barco, einleitend sagten, dass man die Fragen, die jetzt schon konkret aufgeworfen sind, dass man die dann jetzt auch schon mal präventiv beantworten kann.
Und mit dem Verbesserungspotenzial würde ich es eben so sehen, wie in dem Tenor hier besprochen. Also nicht, dass das erstmal dann auch so sehr den falschen Hals bekommt. Das wäre schon ganz gut, glaube ich. Hm.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns der dritten Frage widmen. Die dritte Frage zielt im Endeffekt auf ein Wording ab. Einerseits ist das die Formulierung Economic Decisions Made by Users, die in IS 1, Paragraph 7 genannt wird, hinsichtlich der Frage, ob mit dieser Formulierung das Gleiche gemeint wird, wie mit der Formulierung Users making decisions about providing resources to the entity, welche im Framework genannt wird. Wie gesagt, die Frage zielt auf die Unterschiede ab. Vielleicht, während Sie die Frage verdauen, ein Beispiel. Denkbar wäre ein Aktienkauf an der Börse, irgendwann nach dem IPO, wobei es sich beispielsweise um eine Economic Decision durch einen User handeln könnte, die gleichzeitig aber nicht direkt ein zur Verfügung stellen von Ressourcen ist, dadurch, dass das IPO bereits seit längerem erfolgt ist und das Unternehmen durch die Aktientransaktion beispielsweise nicht direkt betroffen ist. Von daher, das vielleicht so als kleine Diskussionsgrundlage für die beiden Formulierungen, die sich anschließend Frage wäre, ob diese Spitzfindigkeiten in der Formulierung aber entscheidungsrelevant sind.
Also kurze Antwort, nein.
Ich sehe es auch so, ich würde sagen, im Endeffekt ist es für den User eigentlich egal, ob er 100 Euro in die Hand nimmt und dem Unternehmen als Kredit zur Verfügung stellt oder direkt Eigenkapitaltitel, die neu emittiert werden, kauft oder ob er die am Markt bestehende kauft. Die 100 Euro sind aus der Kasse raus. Und das wird für ihn die Entscheidungsrelevanz sein, denke ich.
Also nehme ich mit, dass inhaltlich das Gleiche gemeint ist.
Und Efrak hat sich ja auch in diesem Thema
Efrak hat sich zu dem Thema auch geäußert und bei der Frage halt auch auf identische Botschaften abgestellt. Frage 4 bezieht sich wiederum auf ein konkretes Wording, diesmal in Bezug auf die Primary Users. Da gibt es in dem Papier von ESMA zwei Paragraphen, die sich damit aufzählend beschäftigen. Es ist zum einen Paragraph 13, der listet auf Existing and Potential Investors, Lenders and Other Creditors, also in Summe die Investoren und Gläubiger. Das Gleiche wird faktisch in Paragraph 16 erledigt. Die beiden genannten Punkte, also Existing and Potential Investors sowie Existing and Potential Lenders and Other Creditors, werden wiederum aufgeführt. Ergänzend wird noch Past and Present Employees aufgeführt, was im Wesentlichen den einzigen Unterschied zwischen den beiden Paragraphen darstellt. Noch zur Ergänzung, die EFRAG hat da auch zu diesem Thema eine relativ kurze Antwort geliefert und ist der Meinung, dass die gleichen Gruppen von Nutzern damit gemeint werden oder adressiert werden. Gut, dann können wir nahtlos zu Frage 5 übergehen. Die hatte ja der Herr Barko auch schon mal einleitend thematisiert. Und zwar bezieht sich Frage 5 auf fehlende oder falsche Angaben und ob diesbezüglich die Formulierungen could influence economic decisions that users make beziehungsweise would influence economic decisions that users make eine tatsächliche Differenz darstellen, weil in der einen halt auf den Einfluss abgestellt wird und in dem anderen mehr auf das Ergebnis. In Analogie zu dieser Frage dann halt auch Teilfrage B, ob es innerhalb der verschiedenen Abschichtungen dann auch noch sinnvoll ist, als could reasonably be expected to influence economic decisions abgestellt werden müsste. Wenn ich Herrn Barko von vorhin aufgreifen darf, war mein Eindruck, dass diese Abschichtung nicht notwendig ist.
Der EFRAG-Antwort folgen, die ja das auch so sieht als semantischen. No practical implication should flow from this distinction.
Ja. Gut. Dann würde ich vorschlagen, der EFRAG folgend auch die Fragen 6 bis 8 zusammen zu gruppieren. Frage 6 zielt auf die nicht rein quantitative Betrachtung ab. In der Teilfrage B werden nochmal einige Anwendungspunkte genannt, wo die Wesentlichkeit gegebenenfalls als niedriger einzustufen ist, beziehungsweise die Wesentlichkeitsgrenze niedriger zu definieren ist. Das sind zum einen die Abweichung von rechtlichen oder regulatorischen Vorgaben, Transactions mit Related Parties, ungewöhnliche oder einmalige Ereignisse, Fehler, die einen Gewinn in einen Verlust ändern, beziehungsweise andersherum, also Ergebnisse um die Nulllinie herum, und Fehler, die sich auf Kennzahlen auswirken, beispielsweise auf Covenants von Kreditverträgen. In Frage 7 geht es um die Beurteilung des Effektes aller Fehler, also auch aus früheren Perioden, wenn diese beispielsweise erst in späteren Perioden oder Folgeperioden dann wesentlich oder relevant werden. Und in Frage 8 geht es um die Beurteilung auch wieder einer Aufzählung von Fehlerquellen oder Fehlerarten. Es sind zum einen unkorrigierte, unwesentliche Fehler, zum anderen die Aggregation dieser einzelnen unkorrigierten, unwesentlichen Fehler, dann sich kompensierende Fehler, die gegebenenfalls in unterschiedlichen Posten sind, und zu guter Letzt Effekte akkumulierter Fehler, die halt auch gegebenenfalls wieder in Folgeperioden wesentlich werden. Da das jetzt wieder eine Reihe von Fragestellungen sind, würde ich auch kurz die EFRAG-Lösung vorstellen. EFRAG zielt darauf ab, dass quantitative und qualitative Aspekte gemeinsam zu betrachten sind und dementsprechend auch die Fakten und die Umstände jeweils insgesamt zu betrachten sind. Und wünschenswert wäre eben, wie hier vorhin auch schon geäußert wurde, eine Abkehr von der sogenannten Checklisten-Mentalität. Und daher wird keine Sinnhaftigkeit in möglicherweise sogar abschließenden Aufzählungen gesehen. Trifft dies grundsätzlich die Zustimmung oder sollen Punkte ergänzt werden?
Zustimmung.
Gut. Dann Frage 9. Frage 9 thematisiert, ob die Offenlegung von Wesentlichkeitsüberlegungen oder Berechnungen in der Finanzberichterstattung zu erfolgen hat oder sollte.
Auch kurze Antwort, in dem Fall, nee. Aber ja, vielleicht noch einen Satz dazu, ganz ehrlich, also wenn man dann Accounting Policy auch vor dem Hintergrund, wenn man schon mal ein, zwei Geschäftsberichte gelesen hat, dazu sehen würde, dann wird da wahrscheinlich ein Satz bei allen Unternehmen drinstehen, alle wesentlichen Angaben wurden gemacht. Die Alternative dazu ist, wenn man es wirklich dezidiert macht, dann hat man wahrscheinlich einen Geschäftsbericht, der nochmal genauso dick ist, um für jede Paragraphen, jede Textziffer und die ganzen Kreuzbeziehungen zu erklären, warum was gemacht worden ist oder nicht. Und insofern, also ich finde es absoluten Nonsens. Das war der einzige Kommentar, den ich mir dran geschrieben habe.
Dann. Ich höre keinen Widerspruch.
Ich auch nicht. Deswegen würde ich dann auch zu Fragen 10 und 11 übergehen, die wiederum durch die EFRA gruppiert wurden. Frage 10 bezieht sich auf das Weglassen einer Note zu einem wesentlichen Bilanzposten, ob dieses Weglassen einen Fehler darstellt. Und Frage 11 bezieht sich auf die Möglichkeit der Unterschiede in der Wesentlichkeitsbetrachtung in den Notes-Angaben in Bezug auf einmal Bilanz- und G&V-Posten und zum anderen in Bezug auf andere Angaben. Unter anderen Angaben versteht die ESMA an dieser Stelle beispielsweise Wahlrechte, Begründungen, Annahmen, Modelle oder Inputs zu diesen Modellen. Da sollte es halt, wie gesagt, innerhalb dieser Differenzierung Bilanz und G&V bzw. andere Angaben eine unterschiedliche Anwendung oder Betrachtung des Wesentlichkeitskonzepts geben. Während Sie nachdenken, würde ich dann nochmal kurz die EFRAG zitieren. Auch hier wird wiederum die Abkehr von der Checklisten-Mentalität angemahnt und eine Angabe in den Notes nur dann für erforderlich gehalten, wenn die Angabe selber wesentlich ist, das heißt unabhängig von einer möglichen Wesentlichkeit des zugrunde liegenden Bilanzpostens. Darf ich dies wiederum als Zustimmung interpretieren oder als Nachdenken? Zustimmung, danke. Dann kommen wir zur letzten Frage. Frage 12 bezieht sich auf die möglichen Unterschiede in der Wesentlichkeitsbetrachtung bei Zwischenabschlüssen bzw. bei Jahresabschlüssen. Das heißt, anders formuliert, sollte das Konzept der Wesentlichkeit gleich angewendet werden oder nicht?
Eine gleiche Anwendung.
Also ich gehe mal davon aus, dass gleich nicht bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt auf quantitative Zahlen gehe, die quantitativ gleich nehme. Wenn ich sage, im Jahresabschluss ist das der Amount X, dann ist es beim Interim möglicherweise etwas niedriger, aber vom System, von der Methodik her, sehe ich da keinen Unterschied. Man muss eben mal nur sehen, dass ein Interim-Abschluss nur 3 Monate ist oder 6 Monate.
Ja, ich habe auch mehr Schätzgrößen wahrscheinlich drin an bestimmten Stellen und muss deshalb teilweise ungenauer sein. Und dann auch, das ist schon ein anderes Wesentlichkeitslevel.
Aber so wie der Flatt gesagt hat, solange das Grundprinzip würde sicherlich identisch sein, aber der Threshold als absolute Größe oder wie auch immer, oder als absolut ist auch der falsche Kontext hier, ehrlich gesagt, aber Judgment wird schon sicherlich nochmal anders sein, die Materialität im Zwischenbericht. Da steht im IS-34 ja schon drin, deutlich mehr Schätzungen, Schätzunsicherheiten etc.
Und 10% sind nicht unbedingt 10%.
Okay, dann wären wir an der Stelle bei den Fragen ja durch. Wenn ich das zusammenfassen darf, gab es ja insbesondere in Bezug auf die ersten beiden Fragen da den wesentlichen Austausch. Von daher nochmal für mich die Frage hinsichtlich der Erstellung des Comment Letters. Möchte man auf die Fragen 3 bis 12 dann jeweils nochmal eine Antwort ausformulieren oder wird nur auf die auf das Anschließen an die Antwort der EFRAG abgestellt?
Ich glaube schon, dass wir klar machen sollten, das haben wir ja am Anfang auch gesagt, was in den Fragen 1 und 2 kommt, dass wir also erstmal in Frage stellen, gibt es wirklich unterschiedliche Anwendungen bis hin zu den Disclosure, Information Overflow und so weiter. Und dass wir dann, ich meine, wir müssen, weiß nicht, ob wir uns dann an EFRAG, das ist ja erstmal nur ein Entwurf, kann ja sein, dass sie ihre Antwort nochmal ändern. Aber dass wir jetzt einfach dann die Sachen dann rausschreiben und sagen, das ist unsere Antwort. Relativ kurz halten, weil man sollte jede Frage beantworten, aber die sollen sehen, dass der Schwerpunkt bei uns eigentlich darauf ist, dass wir erstmal nicht verstehen, was das Ganze soll.
Okay. Gut, dann meinerseits vielen Dank.
Unsererseits vielen Dank.